So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Bauphysik Plus. Heute ist Montag, der 21.10. Und ich darf alle recht herzlich begrüßen dort draußen und vor allem dich, Lars. Schön, dass du wieder dabei bist und wir wieder nett reden miteinander.
Ja, hallo und guten Morgen, lieber Martin und liebe Zuhörende, Zuschauende. Wir freuen uns auf ein spannendes Thema. Welches Thema werden wir denn heute besprechen oder angehen?
Wir wollen heute über den Gebäudetyp E sprechen, die Gesetzesvorlage, die es, glaube ich, auch schon durch die Bundesregierung geschafft hat, Lars, und die angeblich, also die noch in der Abstimmung sein wird, im Bundestag, glaube ich, und dann aber ab nächstem Jahr gelten soll. Und das, ist in mancher Munde, sagen wir mal so. Wir haben sehr viel darüber gesprochen. Und warum haben wir uns für das Thema entschieden, Lars?
Naja, weil wir ein anderes Bauen brauchen oder vielleicht sogar sanieren. Und häufig wird es in Einklang gebracht mit einfach bauen oder einfach sanieren. Und hier wollen wir uns versuchen, ein wenig in die Materie einzuarbeiten und darüber zu diskutieren, vielleicht auch zu philosophieren. Was bedeutet einfach und was ist mit einfach eigentlich gemeint? Und brauchen wir eine Einfachheit und ist einfach nicht etwas, was sowieso alltäglich sein sollte? Also wie können wir das Ganze als Bauschaffende fassen? Wie können wir es in diese Komplexität des Bauens hineinbringen? Und wie können wir es vielleicht auch in Lehre und Wissenschaft transformieren?
Und nicht zu guter Letzt wollen wir natürlich auch informieren, was denn überhaupt sich dahinter verbirgt, hinter dem Gebäudetyp E beziehungsweise dem Text, der momentan auf dem Tisch liegt, den man sich runterladen kann, inklusive einer Gegenüberstellung der Veränderungen, die das bewirkt. Und das wollen wir uns jetzt erstmal anhören. Was steckt denn überhaupt dahinter, hinter der Idee und hinter dem Gesetzesentwurf?
Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf zur Erleichterung des Gebäudebaus vorgelegt. Ziel ist es, das Bauen in Deutschland einfacher, innovativer und kostengünstiger zu gestalten. Der Entwurf sieht drei wesentliche Änderungen im bürgerlichen Gesetzbuch vor. Erstens soll eine neue Vermutungsregel eingeführt werden. Das bedeutet, dass bestimmte Annahmen im Gesetz festgeschrieben werden. Diese betreffen die sogenannten anerkannten Regeln der Technik. Also das sind bewährte technische Verfahren und Standards im Bauwesen. Künftig sollen nur noch sicherheitsrelevante technische Normen als solche gelten. Normen, die lediglich Komfort und Ausstattungsmerkmale betreffen, sollen nicht mehr automatisch dazugehören. Zweitens sollen Vereinbarungen über die Beschaffenheit eines Bauwerks, also dessen Eigenschaften und Qualität, zwischen fachkundigen Unternehmern erleichtert werden. Sie sollen künftig von den anerkannten Regeln der Technik abweichen können, ohne dass eine umfassende Aufklärung über Risiken und Konsequenzen erforderlich ist. Drittens soll eine Neuregelung zur Sachmängelhaftung eingeführt werden. Die Sachmängelhaftung betrifft die Verantwortung des Bauunternehmers für Fehler oder Mängel am Bauwerk. Demnach soll ein Abweichen von den anerkannten Regeln der Technik unter bestimmten Voraussetzungen keinen Mangel mehr darstellen, für den der Unternehmer haften muss. Diese Änderungen sollen nur für Verträge zwischen fachkundigen Unternehmern gelten. Für Verbraucher und nicht fachkundige Unternehmer bleibt es beim bisherigen Schutzniveau. Die Bundesregierung erhofft sich von dem Gesetz eine deutliche Kostenersparnis für die Bauwirtschaft von über 2 Milliarden Euro jährlich. Das Gesetz soll voraussichtlich Anfang 2025 in Kraft treten.
Soweit, so gut, Lars. Das waren die Infos zum Gebäudetyp E-Gesetzesentwurf, der momentan auf dem Tisch liegt. Kann man das verstehen als normaler im Bauwesen Tätiger?
Als interessierter Bautätiger kann man das durchaus nachvollziehen, aber es gibt immer wieder auch Punkte, die durchaus anregen zum Nachdenken. Genau. Also allgemeine anerkannten Regeln der Technik. Was ist das eigentlich? Was sind sicherheitsrelevante und fachkundige Unternehmen? Das sind ja durchaus Begrifflichkeiten, die gerade aus der Juristerei kommen. Und die Frage ist, wird das immer richtig interpretiert und welchen Stellenwert messen wir diesem bei, wenn wir uns über den Gebäudetyp E oder ich will das mal erweitern, über das einfache Bauen unterhalten? Wie würdest du das interpretieren?
Ja, so was das Verständnis angeht, bin ich bei dir durchaus. Also man kann eigentlich, wenn man sich das mehrfach durchliest, diesen Gesetzestext, bleibt man eigentlich an verschiedenen Aspekten hängen. Das ist einmal natürlich dieser Aspekt der anerkannten Regeln der Technik. Jetzt sind wir beide so ein bisschen, ich will nicht sagen gebrannte Kinder, aber vorgebildete Kinder, würde ich jetzt mal sagen, weil wir beide einen Sachverständigenlehrgang gemacht haben für Bausachverständige und das eine zentrale Rolle spielt. Also der Begriff der anerkannten Regeln der Technik, das ist sicher was wir uns vielleicht nochmal näher angucken müssen, wie der im Moment sozusagen interpretiert wird und wo da sozusagen der Gebäudetyp E dann auch Erleichterungen verschaffen kann. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, das, was du auch schon sagtest, fachkundige Unternehmen oder Unternehmer, für die soll ja sozusagen die Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Sachkunden oder unter Profis, würde ich jetzt mal sagen, oder vereinfachen, soll das leichter möglich sein, den Zustand eines Objektes, den ich haben will, direkt zu vereinbaren, ohne dass ich automatisch auch immer über die anerkannten Regeln sprechen muss. Das sind eigentlich aus meiner Sicht die zwei Hauptpunkte. Das ist, ich sehe da viele positive Ansätze, aber auch so viele Fragen, die sich bei mir aufwerfen. Und auf die wollen wir dann auch so ein bisschen im Einzelnen eingehen. Ich habe mich gefragt, woher kommt dieses Einsparpotenzial von, man liest an der einen Stelle mal ungefähr 10%, soll das Bauen günstiger werden dadurch? Und dann liest man 2 Milliarden, an einer anderen Stelle liest man 2,7 Milliarden Euro jährlich. Aber ich habe auch wirklich nach langer Recherche, auch die Quellen, die du mir gesagt hast, habe ich jetzt keinen Beleg gefunden, woher diese Zahl in dem Gesetz stammt. Also es bleibt so ein bisschen offen. Und es werden punktuell ein paar Beispiele genannt, die ich auch besser und schlechter passend finde, ehrlich gesagt. Aber da können wir ja auch gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Ich habe mich unterm Strich gefragt, bewirkt das Gesetz tatsächlich das, was es will? Das ist bei mir, kann ich nicht pauschal sagen, dass ich der Meinung bin, dass es das bringt, ehrlich gesagt.
Naja, weil es sehr auf die Juristerei, auf die juristische Bewertung des Bauens gewertet wird und darauf abzielt. Und wir müssen vielleicht auch den Kanal öffnen, dass wir uns mit der Grundthematik des Gebäudetyps E und auch der Einfachheit des Bauens, des Entwurfs, der Konzeptionierung auseinandersetzen dürfen. Und da müssen wir uns mit vielen Thematiken, weil es doch eine recht vielschichtige Thematik ist, auseinandersetzen. Und vielleicht ist es eher das Anregen und die Rahmenrandbedingungen, die Leitplanken zu setzen, dessen, dass wir uns auch wieder vielleicht mehr auf dessen, was können wir, also handwerklich und auch auf der planerischen Ebene erreichen können. Und wenn wir das machen und dazu auch den Weg bekommen, dessen, dass wir uns nicht mehr mit diesen ganzen Baunormen und Bauvorschriften auseinandersetzen müssen, dann kann es einfacher werden für unseren bauschaffenden Alltag. Wir haben 3300 Normen. Und 3300 Normen, wer kennt die Normen? Und wenn wir sie nicht kennen, wie wollen wir sie anwenden? Also wir haben uns viel zu sehr in der Vergangenheit auf Normenwerke beruht. Und wenn wir etwas nicht geklärt haben, dann wurde das prozedural irgendwie geregelt. Und dann haben wir daraus eine Norm gemacht, damit wir nächstes Mal sicherer bauen können. Und dabei haben wir, glaube ich, unser Gefühl, unsere Bestimmtheit dessen, dass etwas funktioniert, verloren. Und da müssen wir eigentlich wieder zurück. Und das ist ein erster Schritt, dass wir uns mit der Thematik auseinandersetzen können.
Du hast es gesagt, also der Wunsch, es ist einfacher zu haben, ist natürlich groß. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, wir sollten erstmal, also wenn wir sagen, wir können nicht einfacher bauen im Moment. Wir brauchen ein Gesetz, wir brauchen eine Veränderung im bürgerlichen Gesetzbuch. Damit wir das wieder können, was du gerade gesagt hast, dann sollten wir uns vielleicht erstmal das anschauen, was momentan ja gilt und was man verändern möchte. Das heißt, ich hätte jetzt als nächstes mitgebracht so eine Definition oder der Versuch der Erläuterung, was momentan denn gilt und wo da sozusagen der Begriff der anerkannten Regel der Technik überhaupt auftaucht. Also das Ganze findet sich im bürgerlichen Gesetzbuch. Das heißt, bei den beim Werkvertragrecht ist das zu finden letzten Endes und der Definition, wie etwas, welche Eigenschaften etwas aufweisen muss. Und da habe ich wieder was mitgebracht. Hören wir uns mal an, was da die Zusammenfassung an Licht ins Dunkel bringt.
Nach § 633 des Bürgerlichen Gesetzbuches BGB, dem sogenannten Werkvertragsrecht, ist eine Bauleistung dann frei von Mängeln, wenn sie den vertraglich vereinbarten Anforderungen entspricht. Dabei gibt es eine abgestufte Vorgehensweise, um die Mangelfreiheit zu beurteilen. Erstens wird geprüft, ob die Bauleistung die ausdrücklich vereinbarte Beschaffenheit aufweist, die sogenannte Beschaffenheitsvereinbarung. Ist keine spezifische Beschaffenheit festgelegt, wird zweitens untersucht, ob das Bauwerk für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung geeignet ist. Falls auch dies nicht ausdrücklich bestimmt wurde, gilt drittens die gewöhnliche Verwendung des Bauwerks als Maßstab. In jedem Fall muss die Bauleistung den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Eine Abweichung von diesen Regeln kann daher als Mangel betrachtet werden, sofern nicht vertraglich eine andere Ausführungsweise festgelegt wurde. Die anerkannten Regeln der Technik spielen daher in der Rechtsprechung eine entscheidende Rolle, insbesondere im Baurecht. Sie definieren den Maßstab, nach dem die ordnungsgemäße Ausführung von Bauleistungen beurteilt wird. Gerichte ziehen sie heran, um festzustellen, ob ein Bauwerk den allgemein üblichen Standards entspricht. Wenn ein Bauvorhaben nicht den anerkannten Regeln der Technik folgt, kann das als Mangel gewertet werden, mit der Folge, dass der Bauherr Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Zu unterscheiden von den anerkannten Regeln der Technik sind die Begriffe Stand der Technik oder Stand der Forschung. Sie beziehen sich auf neueste Entwicklungen, die noch nicht den Status der allgemeinen Anerkennung erreicht haben. Sie spielen in unserem Zusammenhang zwar keine Rolle, werden in der Praxis, zum Beispiel in Baubeschreibungen, manchmal irrtümlich verwendet, was wiederum rechtliche Konsequenzen haben kann. Ein wesentlicher Bestandteil dieser anerkannten Regeln sind die DIN-Normen, aber auch andere technische Regelwerke wie VDI-Richtlinien oder die Vorgaben der Fachverbände. Die Rechtsprechung behandelt DIN-Normen als anerkannte Standards, jedoch nicht als gesetzlich bindend. Sie gelten als Beweis des ersten Anscheins. Das heißt, dass man davon ausgeht, dass eine DIN-Norm die anerkannten Regeln der Technik widerspiegelt, solange nichts Gegenteiliges bewiesen wird. Abweichungen von diesen Normen sind möglich, müssen aber fachlich begründet und mindestens gleichwertig in der Ausführung sein. Und die Abweichungen müssen dem Bauherren so erläutert werden, dass dieser sie versteht und fundiert entscheiden kann. Werden die Abweichungen nicht projektbezogen und an das Verständnisniveau des Bauherren erläutert, gilt eine Zustimmung oft als rechtlich unwirksam. Das sogenannte AGB-Urteil des Bundesgerichtshofs BGH spielt eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und den DIN-Normen im Bauwesen. Es handelt sich dabei um eine Entscheidung, die sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit allgemeine Geschäftsbedingungen AGB genutzt werden können, um von diesen Regeln abzuweichen. Im AGB-Urteil wurde festgestellt, dass Bauunternehmer in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einfach die Verantwortung für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik ausschließen können. Das bedeutet, dass Vertragsklauseln, die eine Haftung für Baumängel ausschließen oder die Verantwortung auf den Auftraggeber verlagern, grundsätzlich unwirksam sind, wenn dadurch wesentliche Pflichten des Unternehmers ausgehöhlt werden. Insbesondere die Pflicht zur mangelfreien und den technischen Standards entsprechenden Leistung darf nicht durch eine solche Klausel umgangen werden. Dieses Urteil verdeutlicht, dass die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und der DIN-Normen nicht nur ein allgemeiner Standard ist, sondern auch rechtlich durchsetzbar bleibt, selbst wenn in Verträgen versucht wird, diese Verpflichtungen einzuschränken. Das bedeutet, dass Bauunternehmen sich regelmäßig nicht auf AGB-Klauseln berufen können, um sich der Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung und die Einhaltung der technischen Regeln zu entziehen. Ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs bestätigt diese Praxis. Ein Bauunternehmer muss die anerkannten Regeln der Technik einhalten, auch wenn diese nach Vertragsabschluss aktualisiert wurden. Das bedeutet, das Bauvorhaben zum Zeitpunkt der Abnahme der Leistung stets nach den aktuell geltenden anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden müssen, um rechtlichen Ansprüchen zu genügen.
So, lange Erläuterung dazu. Ich hoffe, es war halbwegs verständlich. Also für mich ist das der Kern eigentlich des ganzen Problems, dass nämlich, dass ich auch jetzt schon etwas tun kann, meiner Meinung nach, was das Gesetz Gebäudetyp E ermöglichen möchte. Das ist für mich so ein Grundproblem. Lass mich noch ein bisschen erläutern, bevor ich dich gerne auch natürlich mit reinnehme. Aus meiner Sicht ist das Ganze eigentlich als Verbraucherschutz gedacht. Das heißt, ich muss als Verbraucher, als Auftraggeber letzten Endes nicht im Detail definieren, sondern ein gewisser Mindeststandard oder eine gewisse Mindestausstattung sind dann über die anerkannten Regeln der Technik automatisch definiert. Und ich muss jetzt nicht, wenn ich mir ein Auto kaufe zum Beispiel, vorher definieren, dass das Ding 4 Reifen hat oder ein Lenkrad oder einen Sitz zum Draufsetzen. Aber ich muss definieren, was für einen Sitz ich gerne hätte, was für einen Sitzbezug ich gerne hätte und so weiter. Das heißt, ich muss auch bei Gebäuden nicht alles im Detail ausformulieren, weil ich weiß, es gelten die anerkannten Regeln der Technik. Ja, das ist diese Abstufung, die am Anfang war. Das heißt, ich kriege das, was ich schriftlich bestelle. Wenn ich etwas nicht explizit schriftlich bestellt habe, im Vertrag geregelt habe, dann gilt das, was nötig ist, um den Vertragszweck meines Hauses sozusagen in üblicher Weise zu erfüllen. Und wenn das sozusagen auch nicht ganz klar definiert ist, dann gilt das, was bei den Gebäuden ähnlicher Bauart und so weiter und so fort dann als üblich vorausgesetzt wird. Und das wird dann geregelt und konkretisiert über die anerkannten Regeln der Technik. Das ist so für mich der Einstieg, dass man sagt, was ist das geschuldete Soll letzten Endes des Bauwerks, was ich kaufe, was ich bestelle, und was gilt in dem Fall, wo ich etwas nicht explizit im Vertrag erläutert habe oder bestellt habe. Und ich kann, also, und das sind dann, sagen wir, konkretisiert in anerkannten Regeln der Technik. Wir werden gleich ja auch Beispiele machen, denke ich, dass das vielleicht deutlicher wird. Und dann gibt's, letzter Satz, du atmest schon tief ein. und dann gibt es halt aus meiner Sicht diese problematische Verknüpfung von den DIN-Normen und anderen Regelwerken mit den anerkannten Regeln der Technik, die in der praktischen Auslebung vor Gericht dann durch Sachverständige oft überinterpretiert werden. Das ist meine Kommentierung jetzt dazu, dass nämlich gesagt wird, einerseits die Normen haben für sich diese Vermutung, anerkannte Regel zu sein, das ist wieder Juristendeutsch, und Sachverständige dann hingehen oft und sagen, so, und die Abweichung von einer DIN-Norm, für die ja angenommen werden darf, dass es die anerkannte Regel ist, ist für sich dann schon der Mangel. Das ist für mich die zweite unglückliche und auch aus meiner Sicht nicht richtige Verknüpfung.
Ja, das ist eins der Probleme, die wir draußen vor Ort haben, dass das Sachverständigenwesen viel zu sehr auch die Bauschaffenden beeinflusst. Und wir haben ja gerade gehört aus dem Werkvertragrecht, dass die übliche Beschaffenheit noch vorgesetzt wird vor den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Das heißt, entweder haben wir die vertragliche Beschaffenheit und die Vereinbarung darüber, oder wir haben die übliche Beschaffenheit. Und die übliche Beschaffenheit sind häufig höhere Anforderungen, die heute ausgeführt werden, zum Beispiel der Überanforderung des Schallschutzes oder der energetischen Anforderungen. Und damit wird dann relativ schnell einen Anforderungswert gefordert, der vielleicht gar nicht gebraucht wird, den wir vielleicht eher unter Komfort- oder Luxusanforderungen formulieren. Dazu kommt dann diese allgemein anerkannten Regeln der Technik, die ja erstmal bekannt sein müssen und sich auch bewährt haben. Und damit lässt man kaum Raum oder Atmen zu dessen, dass man Innovationen realisiert oder vielleicht auch wieder auf das rechte Maß, also an die Angemessenheit des Gebäudes und auch dessen Funktion überlagernd eingesetzt wird. Also ein Gebäude muss in allen Lebenslagen funktionieren. Und da nehmen die allgemein anerkannten Regeln der Technik den jetzigen Stand und die übliche Beschaffenheit häufig gar nicht den Raum dafür frei, sich entsprechend den Anforderungsbedürfnissen der Bauschaffenden herbeizuführen. Ich will das mal versuchen darzustellen im mehrgeschossigen Wohnungsbau. Das ist ja mit einer der Gründe, warum wir den Gebäudetyp E auf einmal in den Fokus rücken. Wir haben einen Bedarf an Wohnungen und zwar an sozial gerechtes Wohnen, also bezahlbaren Wohnraum. Der mehrgeschossige Wohnungsbau adressiert genau dieses. Schauen wir mal in die Historie. Was sind eigentlich die Strukturen, die wir in der Vergangenheit gebaut haben, die ressourcenschonend sind? Das ist das klassische urbane Bauen mit 6 Geschossen, Geschossflächeneffizienz, Tragstatik, Dichte und allem, was dazu kommt. Dazu kommt dann aber, dass wir auf einmal Normen haben, wie viele Steckdosen brauchen wir in einem Raum. Das wird vorgegeben. Anstatt das Ganze zu reduzieren und eine Reduktion herbeizuführen, ohne auf Komfort zu verzichten, müssen wir uns an Normen halten und an Regeln halten und an die übliche Beschaffenheit, die diesen Freiraum nicht öffnet. Jetzt wirst du wahrscheinlich gleich kommen und sagen, naja, wenn ich davon abweichen will, dann kann ich das ja tun. Aber genau das wird aus Angst dessen, dass wir einen Prozess bekommen, nicht getan.
Da sind wir völlig einer Meinung, ganz klar. Also du hast richtig vermutet, was ich gesagt hätte, dass ich sage, aus meiner Sicht und auch viele Juristen sagen das ja so, kann ich jetzt davon schon abweichen. Also ein Beispiel, was man auch häufig sieht, jetzt von den Steckdosen abzuweichen, ist dann der Schallschutz. Also das eine ist tatsächlich das, der erste Aspekt, den du gerade genannt hast, über den wir reden. Also kann ich jetzt schon davon abweichen, ist das, was sonst als übliche Beschaffenheit angenommen wird, praktisch vor Gericht durch Sachverständige maßgeblich vorbereitet. Klammer auf, 95% der Urteile folgen der Aussagen oder der Feststellung der Sachverständigen, Klammer zu. Also was ist da Praxis und was könnte ich theoretisch jetzt auch schon tun sozusagen? Und das Zweite ist, das würde ich gern auch davon trennen wollen, so dieses Thema des experimentellen Bauens, des mutigen, neuen, einfachen Bauens, sagen wir mal, das würde ich gerne als Zweites besprechen. Das Problem ist tatsächlich, weil ich kann jetzt ja schon explizit vereinbaren, was ich haben will als Besteller, wenn ich ausreichend darüber aufgeklärt werde, welche Folgen das hat. Und da wird auch, also ich kann explizit ja die Anzahl der Steckdosen vereinbaren, würde ich mal behaupten. Ist jetzt nicht ganz mein Sachgebiet, aber ich kann mit Sicherheit, denke ich mal, sagen, ich hätte gerne in diesem Raum nur eine einzige Steckdose. Punkt. Das Problem ist, dass dann, wenn darüber später gestritten wird, dann wahrscheinlich Zweifel entstehen, ob meine Bestellung, dass ich nur eine Steckdose haben will, mir auch ausreichend genug erläutert wird, welche Folgen das sozusagen hat. Für mich verständlich. Und dass dann vielleicht das Urteil oder das Gericht sagt, das ist nicht sicher vereinbart. Und dann gilt die übliche Beschaffenheit. Und dann Sachverständige gefragt wird, was ist denn die übliche Anzahl an Steckdosen bei einem Gebäude XYZ? Und dass dann, sagen wir mal, 6 Steckdosen rauskommen oder 8 oder was weiß ich was. Das ist doch praktisch das Problem im Moment.
Ja, aber das
Problem ist. Und dann aus Angst sozusagen, weil ich das vermeiden will, dass ich dann als Planer oder GU oder sonst irgendwas sage, nee, mache ich nicht, ich mache 8 Steckdosen rein. Ich will das nicht ausdiskutieren vor Gericht.
Genau. Die haben Angst dessen, was ist die übliche Beschaffenheit? Und die nächste Frage ist, für wen bauen wir denn? Also wird der Nutzer überhaupt gefragt dessen, was braucht er denn? Also braucht er 8 Steckdosen pro 10 Quadratmeter? Oder wird einfach gebaut, gerade im mehrgeschossigen Wohnungsbau? Dann wird die Sorge vor irgendeinem Prozess oder auch der Vermarktungsfähigkeit eines Gebäudes im Vorfeld dadurch umgangen, dass ich die Mindestanforderungen übererfülle, also das übliche Bauen, der Komfort, der Luxusbau. Und dann wird gebaut und wird vermarktet. Und dann kann man nur noch das kaufen, was auf dem Markt ist. Und hier müssen wir den Kanal öffnen, dass wir wieder wirklichen, realen, echten sozialen Wohnungsbau realisieren können, ohne gleich die Anforderungen des üblichen Komfort-Luxusbau und den daraus resultierenden üblichen Bebauungsansätzen Folge leisten. Und das ist das, was der Gebäudetyp E meines Erachtens als erstes adressiert, die Freiheit und von vornherein des Übererfüllens der allgemein anerkannten Regeln der Technik in die übliche Beschaffenheit und des Komforts wieder in den Kontext setzen. Was brauchen wir tatsächlich?
Mir fallen da jetzt zwei Sachen zu ein. Einmal, dass wir, glaube ich, noch erläutern sollen, dass es nicht sozusagen einen Standard gibt für alle, sondern dass sich das, also die übliche Beschaffenheit daran orientiert, welche Eigenschaften das Gebäude sonst ausweist, denke ich, dass es so ist. Also zumindest kenne ich es so aus der Rechtsprechung, dass ein anderer Maßstab angelegt wird an, sag mal, ich baue ein Studentenwohnheim oder ich baue sozialen Wohnungsbau, als wenn ich jetzt, ich baue Luxuswohnungen in Köln in Rheinnähe, die ich dann für 8.000 Euro den Quadratmeter verkaufe. Also dass das jeweils schon auch angepasst wird, die übliche Beschaffenheit wird angepasst an das, was üblich ist für den Standard, den ich da errichten will. Ne? Also das, denke ich, findet ja schon statt. Also um es mal so runterzubrechen, glaube ich, dass die übliche Anzahl der Steckdosen in einem Studentenwohnheim eine andere ist als in einem Komfort-Luxus-Wohnungsbau, denke ich mal. Ne?
Ist das so?
Wer müssten wir jetzt einen Juristen haben? Also zumindest ich, wenn ich jetzt als Sachverständiger für Wärmeschutz, Schallschutz das gefragt werde, differenziere das schon danach letzten Endes, weil das ist auch das, was im BGB steht. Also das, was
aber das Objekte, eine ist doch,
ja.
Das eine ist die juristische Betrachtung und das andere ist die ist tatsächliche die planende. Baupraxis.
Ja, das andere ist die planende.
Also was wird tatsächlich gebaut? Aus Sorge vor Prozessen, die gegebenenfalls stattfinden können. Und dadurch wird dieser Komfort, die Luxusausstattung zur üblichen Beschaffenheit und dadurch wird doch mehr gebaut oder mehr in das Gebäude eingebaut, als wir eigentlich bräuchten. Und das ist doch eigentlich die Herausforderung. Das eine ist immer die juristische Betrachtung und dessen, wenn man ganz stringent nach der juristischen Betrachtung und auch der Einordnung vorgeht und das, was aber tatsächlich gebaut wird. Und da stellen wir doch fest, dass Bauen immer teurer wird. Und du hast eben gerade die Frage gestellt, wo kommen diese Einsparungen her? Wenn ich alleine die Kostensteigerung in Deutschland betrachte von 2007 bis 2017, 20, wir nehmen mal diese Hochpreisphasen weg, dann haben wir etwa 33% Kostensteigerung. Das heißt, alleine müssten uns die Frage stellen, warum ist Bauen so teuer geworden? Liegt es an diesen Anforderungen? Wenn wir den Vergleich zu den Niederlanden ziehen, da haben wir nur 6% Steigerung. Also das direkte Nachbarland kann wesentlich kostengünstiger bauen. Und dann wäre doch interessant, mal darüber zu blicken und zu schauen, ja, warum geht das denn im Nachbarland günstiger? Und da fällt mir auf, dass wir in Deutschland sehr viel Individualbau haben, dass wir immer höhere Anforderungen stellen, dass das auch vorausgesetzt wird und auch eine Vermarktungsfähigkeit der Immobilien.
Ja, das ist natürlich jetzt ein großes Thema, wo man ganz viel in die eine oder andere Richtung jetzt sagen kann. Ne? Also warum ist Bauen so teuer geworden? Ich will es jetzt nicht mit weiteren Einzelbeispielen irgendwie füttern, weil das immer diffuser wird. Ne? Aber ich glaube, die Bandbreite ist da sehr groß, ehrlich gesagt. Die Gründe, weshalb Bauen teurer wird. Also wenn wir uns angucken, was kostet eine Wärmepumpe zum Beispiel, also ein Stück fertiges Technik, kann man sicherlich sagen, okay, die Wärmepumpe ist jetzt in den Niederlanden genauso wie hier. Und wenn man da Preisunterschiede feststellt, woran liegt das zum Beispiel? Ne? Das ist eine Frage. Oder auch ein Objekt, was ich begutachten durfte aus jüngerer Zeit, wo ich tatsächlich die Kosten habe der Herstellung dieses Gebäudes und dann tatsächlich die Preise, die aufgerufen werden, wenn diese Wohnungen verkauft werden, liegt dazwischen mehr als 100% Gewinnmarge sozusagen. Ne? Also auch Grundstückspreise oder sowas spielen dann natürlich mit eine Rolle. Und wenn ich was für 2.500, 3.000 Euro den Quadratmeter Wohnfläche baue und dann für 6.000, 7.000 Euro verkaufe, und das aber letzten Endes der Preis ist, der dann so stark gestiegen ist, dann ist die Frage, wo ist da die Kostensteigerung tatsächlich? Ne? Also es ist deswegen auch sehr schwer zu sagen, ob dieses Gesetz, also ich habe da so meine Zweifel, ob das Gesetz wirklich was bringt, ehrlich gesagt, auf dem Aspekt. Weil letzten Endes, noch eine Anmerkung, das Gesetz bezieht sich ja auf, wie ist der Begriff, fachkundige Unternehmen. Letzten Endes. Das heißt, der private Endverbraucher ist da völlig ausgeklammert. Und zweitens, ich muss die Juristerei und die Rechtsprechung mit reinnehmen, weil die immer wieder auftauchen wird am Ende, letzten Endes. Weil es geht dabei ja, wenn ich etwas nicht explizit thematisieren möchte, sondern ich möchte einfacher bauen, als die Vermutung des üblichen Standards ist, dann wird darüber später gestritten werden. Und letzten Endes wohnen dann in diesen Wohnungen auch private Endverbraucher. Oder ich bin Laie und investiere in ein, sagen wir mal, 12-Parteien-Haus oder sowas. Das heißt, ich habe irgendwo sicherlich in der Kette Fachunternehmen. Aber der private Endverbraucher ist da ja auch, ne? Und das ist ja auch eine Kritik, die an diesem Gesetz kommt, dass der Punkt eben nicht gelöst wird sozusagen.
Ja.
Ja, also die Idee, ich finde die Idee ja super, ne? Also ich gehe da auch, teilweise gehe ich da auch mit, teilweise sage ich, das haben wir gar nicht, das Thema. Also Steckdosen war jetzt dein Beispiel. Jetzt bringe ich mal die Dicke der Decke sozusagen, die oft genannt wird aus Schallschutzgründen, mit warum bauen wir die Decke 18, 20 Zentimeter dick und nicht 14 Zentimeter wie früher? Das würde auch den Mindestschallschutz genügen. Erste Anmerkung dazu, die Dicke der Decke bestimmt sich nicht alleine aus dem Schallschutz. Das heißt, ich habe mal geguckt, welche Aspekte denn die Deckenstärke bestimmen. Brandschutz ist es nicht, da reicht eine sehr viel dünnere Decke. Sondern es ist erstens die Bauweise. Also wenn ich mit Teilfertigdecken arbeite, sogenannten Filigrandecken, dann habe ich eine höhere Betondeckung, ich habe eine kleinere statische Höhe. Das heißt, bei einer 14er Decke und ich habe einen 3,5-4 Zentimeter Fertigteil unten, bla bla bla, ist jetzt ein bisschen fachchinesisch, bleibt mir noch 10 Zentimeter statische Höhe übrig. Das heißt, ich habe nur sehr geringe Spannweiten, die ich damit abdecken kann. Wenn ich mir jetzt auch von günstigen Wohnungen die Grundrisse anschaue, habe ich Spannweiten, die viel zu groß sind für eine 14er Decke. Zweitens bestimmt die sich aus der Statik, aus der sogenannten Verformungsbegrenzung. Das ist wirklich nur die geometrische Dicke dieser Decke. Die hängt von der Stützweite ab und dessen, was ich oben drauf stelle. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch moderne Gebäudeentwürfe anschaue, mit einem Staffelgeschoss zum Beispiel, die Grundrisse stehen eben nicht mehr wie in den 60er Jahren übereinander, sondern die Grundrisse springen hin und her, dass ich einen Wohnraum unter einem Bad habe und so weiter. Das heißt, ich habe eine höhere Verformungsbegrenzung. Das heißt, die 14er Decke mit den Grundrissen, die momentan auf dem Markt entworfen werden, ist gar nicht baubar, aus statischen Gründen nicht. Das heißt, der Schallschutz wird dafür irgendwas verantwortlich gemacht, was er gar nicht ist. Und zweitens, wenn ich dann mal einem Bauherrn erläutere, was wieder diesen Aspekt der Auralisierung aufwirft, den ich mal hier vorstellen wollte, und dann mal so erläutere, was er bekommt bei Mindestschallschutz, dass nämlich dann die Aussage ist, okay, du hörst denjenigen über dir reden. Du verstehst ihn meistens nicht. Wenn er aber mit erhobener Stimme spricht oder der Fernseher etwas lauter läuft, dann verstehst du, was da oben gesprochen wird. Ist das der Standard, den du möchtest? Ja oder nein? Wenn du ihn nicht möchtest, sondern hören, dann hat das Kosten zur Folge. Wenn ich ihm das so erkläre, wäre ich mal gespannt, was dann entschieden würde. Weil ich kann die Frage, denke ich, nicht ohne denjenigen entscheiden, der letzten Endes diese Wohnung bewohnen möchte. Und wenn man jetzt sagt, ich mache sozialen Wohnungsbau, dann kann ich natürlich die endgültigen Mieter nicht fragen, weil die gibt es ja noch gar nicht. Dann muss ich diese Wohnungen aber auch für entsprechend günstige Miete verkaufen, weil ich dann auch ein Schallschutzniveau habe wie in den 60er Jahren, dass ich eben meinen Nachbarn höre. Und wenn die sich in der Küche normal laut unterhalten, und dann verstehe ich die auch reden. Dann höre ich die nicht nur reden, sondern ich verstehe die auch. Und das ist eben nicht nur eine Automatisierung oder eine Verselbstständigung des Komforts im Bauwesen, sondern auch ein höherer Komfortanspruch von uns letzten Endes. Also es ist sehr vielschichtig, ne? Das ist das Problem.
Ich stimme dazu, es ist ein vielschichtiges Thema. Und die Angemessenheit als Maßstab, braucht der Nutzer das überhaupt? Und im Wesentlichen muss ein Gebäude stimmen, also die Stimmigkeit. Und wir brauchen die Sicherheit wieder als Gefühl oder im Gefühl dessen, dass ein Gebäude funktioniert. Und hier müssen wir uns wieder auf das Wesentliche begrenzen, dass wir ein stimmiges, ein angemessenes und in seiner funktionsfähiges Gebäude bekommen. Und was ich kritisiere, ist, dass diese DIN-Normen, die aus den Sachverständigen vor Ort ausgelegt werden und die Abweichung der allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, dann schon zu dem Mangelbegriff führt, dass das einfach so viel verloren geht und dass es auch der falsche Ansatz geht. Weil wir stellen uns gar nicht die Frage, ist es denn nur eine Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder schränkt es auch die Funktion ein? Wir haben diskutiert das Beispiel der Brandschutztüren. Das ist mir wieder ins Bewusstsein gerade gekommen. Ja. Also wenn ich jetzt eine Brandschutztür nachrüste, aber dies nicht in dem allgemein beaufsichtigten Zulassungen tue, dann verliert es die bauaufsichtliche Zulassung. Ist denn die Brandschutztür damit dann nicht mehr den Brandschutzanforderungen gewachsen, weil das Papier nicht mehr da ist? Oder hat es seine Funktion und seine Wertigkeit trotz all dem noch? Und das sind die Thematiken, die ich wesentlich mehr adressieren würde wollen, als mich darüber auseinanderzusetzen, ob ich eine Abweichung von einer DIN-Norm habe oder was ist die allgemeine anerkannte Regel der Technik. Und das Beispiel der Decken und des Schallschutzes, da hast du ja eigentlich das Schlagwort schon richtigerweise genannt. Aurulation. Wenn ich also den Nutzenden mit einbeziehe in den Planprozess und ich sage, eine Anforderung, warum wir bestimmte Deckendicken brauchen, ist der Schallschutz und ich zeige dir mal durch ein Hörerlebnis, was denn diese Abweichung bedeutet für dich, dann habe ich ihn doch mit in den Entscheidungsfindungsprozess mit eingebunden und er kann daraus dann auch ableiten, ob er den Mehrwert, also den monetären Mehrwert, bereit ist zu zahlen.
Ja, und das kann ich jetzt auch schon machen. Ob das in der Praxis, in der Breite ankommt, wie gesagt, das müssen wir offen lassen, weil wir jetzt da keine Statistik zu haben. Aber das, was wir eigentlich brauchen am Ende, die Frage ist, wie man das regelt, ist quasi die Möglichkeit, individuell angemessen zu planen, tatsächlich. Und nachher sozusagen auch die Verlässlichkeit zu haben, dass die Sachverständige, der Sachverständige am Ende auch die Funktionsfähigkeit beurteilt und nicht nur die Abweichung von irgendeiner anerkannten Regel der Technik. Ne? Wäre das eine Zusammenfassung, was wir gerne hätten?
Das wäre etwas, wo ich gerne mit in die nächste Runde gehen würde. Ja, dass wir also nicht mehr die starren allgemein anerkannten Regeln der Technik und diese Anscheinsvermutungen der DIN-Norm nehmen, sondern uns darüber Gedanken machen, ob die Funktion gegeben ist oder ob sie gleichwertig ersetzt werden
kann. Genau, genau. Und da sind wir übrigens auch nicht alleine, wir zwei, sondern da gibt es auch noch andere, die das auch fordern, können wir uns auch gleich noch anhören. Sozusagen einen Blick von einer ganz anderen Seite auf das Thema. Also das eine ist das, was wir gerne hätten sozusagen oder was wir jetzt feststellen, dass das Wohnraum wahrscheinlich auch dadurch teurer wird, dass man aus Sorge juristisch belangt zu werden, sagen wir mal ganz, ganz hart, mehr macht, als man müsste sozusagen. Und dass man vielleicht auch jetzt feststellt, ich kann gar nicht individuell angepasst Sachen ausplanen, ausformulieren, weil ich nicht sicher bin, ob nachher die Gerichte, die Juristerei, die Sachverständigen auch sozusagen individuell angepasst dazu ein Urteil oder erstmal ein Gutachten und dann ein Urteil fällen. Also das ist sozusagen das, was wir gerne hätten. Die Frage ist, ob das Gesetz, so wie es jetzt vorliegt, erstens ein Schritt in die richtige Richtung ist, auch vielleicht dieses experimentelle, einfache Bauen zu ermöglichen. Ob es also sich lohnt, obwohl es vielleicht nicht immer dazu führt, dass es das liefert, was wir gerne hätten. Das sind eigentlich die zwei Punkte. Also ist es das Gesetz, führt das dazu, was wir gerne hätten? Und zweitens, lohnt sich es trotzdem, weil es positive Aspekte gibt?
Naja, Frage 1 ist alleine nicht, nein, sondern es regt die Bauschaffenden an zum Nachdenken. Also was brauchen wir, was wollen wir und wie können wir das erreichen? Und es ebnet den Weg dessen, was wir derzeitig irgendwie so ein bisschen in der Überhand haben, nämlich dass wir das aus der juristischen Perspektive vereinfachen und die Angst und die Sorge der Bauschaffenden, der Bauplanenden ein wenig zurücknehmen und damit die Öffnung schaffen dessen, dass wir einfach bauen können, dass wir einfach sanieren können. Und da bietet der Gebäudetyp E den ersten Ansatz. Mhm.
Sollen wir uns mal anhören, was die Verbände dazu sagen, zu dem Gesetzentwurf? Hören wir uns mal an.
Die Stellungnahmen der Verbände zum Referentenentwurf des Gebäudetyp-E-Gesetzes zeigen ein vielschichtiges Bild. Einige begrüßen den Ansatz der Deregulierung, während andere grundlegende Bedenken äußern. Der Zentrale Immobilienausschuss, kurz ZIA, sieht die Absicht, das Bauen einfacher und günstiger zu machen, positiv. Allerdings kritisiert der ZIA, dass der Entwurf in seiner aktuellen Form das Gegenteil erreicht. Er erhöhe vielmehr die Komplexität durch zusätzliche Regelungen und Unsicherheiten, besonders im Hinblick auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Der GDW, der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, lehnt die Einführung eines speziellen Gebäudebauvertrags ab.
Er argumentiert, dass dadurch eine unnötige Aufspaltung des Werkvertragsrechts erfolge, insbesondere durch die Unterscheidung zwischen fachkundigen und nicht fachkundigen Unternehmen. Diese neue Regelung sei in der Praxis schwierig und streitanfällig. Auch für das Mietrecht fordert der GdW eine klare Regelung, damit der Gebäudetyp E nicht als Mangel gewertet wird. Der Bauherrenschutzbund sieht die geplanten Änderungen kritisch, insbesondere die Einführung einer Vermutungsregelung für die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Er warnt, dass die Unterscheidung zwischen Sicherheits- und Komfortnormen in der Praxis problematisch sei und die Verbraucheraufklärung schwäche. Dies könnte zu einer Reduzierung der Verbraucherrechte führen, indem Mängel schwerer nachzuweisen sind. Auch die Bundesarchitektenkammer und die Bundesingenieurkammer haben sich zu Wort gemeldet. Sie begrüßen grundsätzlich die Möglichkeit, durch eine Beschaffenheitsvereinbarung von den anerkannten Regeln der Technik abzuweichen, ohne dass eine verpflichtende Aufklärung über die Risiken erfolgen muss. Gleichzeitig äußern sie jedoch Bedenken, dass durch die Einführung neuer, unbestimmter Rechtsbegriffe zusätzliche Unsicherheiten entstehen könnten. Insbesondere die fehlende Klarheit über die Abgrenzung zu den bauordnungsrechtlichen Mindeststandards sei problematisch. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks, kurz ZDH, unterstützt die Idee, Baukosten zu senken und Bauvorhaben zu vereinfachen. Er betont jedoch, dass die neuen Regelungen klare Abgrenzungen und eine praxistaugliche Umsetzung benötigen, um zusätzliche Rechtsunsicherheiten und Haftungsrisiken für Handwerksbetriebe zu vermeiden. Zusammenfassend zeigt sich, dass die Verbände die Deregulierung und Vereinfachung des Bauprozesses zwar grundsätzlich unterstützen, aber konkrete Anpassungen am Referentenentwurf fordern, um die rechtliche Umsetzbarkeit zu verbessern und die Komplexität zu verringern. Nur so kann das Ziel, kostengünstiger und innovativer zu bauen, tatsächlich erreicht werden.
Also so alleine sind wir nicht auf der Bühne, hätte mich auch gewundert. Also die Kritik und das Lob sozusagen für die Stoßrichtung, das taucht auch bei den Verbänden auf. Ja.
Ist dir was aufgefallen? Bei diesen ganzen Statements, wir reden nicht über das Bauen.
Nee, das also ist die juristische Interpretation, ja, oder die juristische Auslegung.
Sondern wir reden über Recht, Rechtsbegriffe und Haftung.
Ja, klar.
Und das, beim Bauen geht es immer anscheinend nur darum, Kosten, Recht, Rechtshaftung etc. Und nicht mehr um das Bauwerk als solches. Und das ist doch schade. Wir verlieren den Fokus. Also wir reden über etwas, reden aber nicht über das Gebäude, sondern wir reden um die Nebenschauplätze über Recht und Haftung. Und die Frage ist, wir können doch Gebäude bauen. Wir haben doch Gebäude, die sind 100, 2, 3, 4, 500 Jahre. Wir haben doch bewiesen, dass wir Handwerkskunst beherrschen, dass wir bauplanende, funktionierende Gebäude schaffen, die auch funktionsüberlagernd sind über die Jahrhunderte. Und wir beschäftigen uns so intensiv mit Rechtsbegriffen, wie wir die auslegen und legen dort auch eine Komplexität rein, die gar nicht mehr handelbar ist. Also aus einer Norm werden zwei neue Normen gemacht, weil wir das irgendwie in irgendeiner Form meinen müssen zu regulieren. Und das ist meines Erachtens der völlig falsche Ansatz, weil ich doch eigentlich nur bauen möchte. Ich möchte doch funktionierende Gebäude schaffen. Und dadurch, dass der andere Raum so viel Raum in diesem Gesamtkontext aufgenommen wird, werden wir auch ständig gebremst in unserem auch Innovationsfluss. Es lässt kaum Raum für Neues da.
Ja, die Frage ist nach dem guten Mittelweg, ne? Das ist so, finde ich, die Frage, weil einerseits denke ich, also die Frage ist, kommen wir ohne Verbraucherschutz aus? Also gehen wir mal ans Limit sozusagen deiner Überlegungen. Wenn ich sage, wir können doch bauen, dann muss ich ja auch sozusagen mit einer breiten Vielfalt dessen klarkommen, was die Planenden und Ausführenden als Gebäude sehen, sagen wir mal. Ich weiß nicht, ob das klar genug ist. Das, was man ja versucht oder das, was man, wenn ich sage, ich nehme jetzt das ganze Thema Recht und Juristerei raus, bis auf die sicherheitsrelevanten Aspekte, also Haus muss halten, Brandschutz und so weiter, also die sind gewährleistet, sagen wir mal. Darum, das ist ja unstrittig. Sondern es geht ja um das Niveau sozusagen, was ich darüber hinaus erfüllen muss. Darüber reden wir. Und das ist ja aus meiner Sicht ein Thema des Verbraucherschutzes letzten Endes, oder? Sind wir uns da einig? Oder?
Ich weiß es nicht, ich ahne so ein bisschen, wo du hinreisen möchtest. Ich weiß nicht, ob ich den Verbraucherschutz sofort gleichsetzen würde wollen mit Norm und Normerfüllung und allgemein anerkannten Regeln der Technik. Weil auf der anderen Seite wird diese übliche Beschaffenheit und des Komforts und des Luxusausstattungen häufig mit dem, das will der Verbraucher haben. Und da komme ich wieder zu dem, was ich eigentlich genannt hatte. Wir müssen uns die Frage stellen, was will denn eigentlich der Verbraucher und möchte er das überhaupt, was auf dem Markt angeboten wird? Und vielleicht braucht es eben da die Rücksprache und den Beteiligungs- und Partizipationsprozess mit dem Nutzenden des Gebäudes.
Mhm. Ja, es hängt jetzt sehr stark davon ab, welches Beispiel man gerade so im Kopf hat, ne? Also es gibt sicherlich Aspekte, die sind dem Verbraucher wurscht. Also nehmen wir mal das Thema Abdichtung, Gebäudeabdichtung und da die sogenannte Andichtungshöhe, ne, von außen, diese 15 Zentimeter, die wir in Deutschland haben. Es gibt Länder, da sind das weniger, da sind das 12, 13 Zentimeter, also die 15 Zentimeter sind durch nichts sozusagen begründet, sondern die stehen da einfach so drin und die Frage ist, sind dann 14 Zentimeter, 13 Zentimeter auch okay, weil es ist eine Abweichung von der anerkannten Regel der Technik und wenn ich den Verbraucher frage, dann zuckt er mit den Schultern und sagt, es muss halt dicht sein. Und da gibt es auch keine Luxusdichtigkeit, sondern es gibt dicht oder nicht dicht. Und,
ja, aber das ist eine Funktion.
Ja, ja, also genau.
Ich will ja kein schadensträchtiges
Bauen. Genau, und da ist es, glaube ich, ja einfach, also da funktioniert das, wenn man sagt, dass man dann, wenn man darüber streitet, weil man wird darüber streiten, also das ist ja so, dass Juristen sich dann damit beschäftigen werden müssen. Das kann ich ja nicht verhindern. Ich kann ja nicht sagen, es muss dicht sein und ich kümmere mich gar nicht darum, wie ich es dicht kriege. Also das, nur dass der Verbraucherschutz sozusagen nur darin besteht, ist es dicht oder ist es nicht dicht? Ist es dauerhaft dicht oder eben nicht dauerhaft dicht? Also das wäre ein einfacher Aspekt sozusagen, den ich darüber vereinfachen können sollte letzten Endes. Also ich bin so ein bisschen, also ich weiß natürlich, was du meinst und mein Wunsch ist natürlich auch da und dass das zu vereinfachen ist da. Ich weiß nur nicht, wie man das lösen kann sozusagen. Das ist mein Problem an der Sache, weil für mich ist es irgendwo, also klar streitet sich nicht immer nur der private Laie mit dem Fachkundigen, sondern es streiten sich ja auch Fachkundige untereinander. Also ich bin so ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Ja, das ist, dass ich gar nicht weiß, ist das, also ja, woher kommt das? Und du hast auf die Niederlande gezeigt und ja, ich weiß es nicht. Jede Baukultur ist eben auch anders, ne? Und ich weiß es nicht. Ja. Also klingt so ein bisschen ernüchtert letzten Endes, aber vielleicht habe ich auch eine zu einseitige Brille auf, ehrlich gesagt, weil ich eben als Sachverständiger und in vielen Gerichtsprozessen natürlich auch nur mit den Sachen zu tun habe, die nicht funktioniert haben letzten Endes, ne? Und dann auch weiß, oft weiß, dass ich mich auch wirklich ernsthaft frage, wie bei diesem Objekt, Luxusobjekt und Schallschutz ist halt mein Thema. Und dann im Bauvertrag, in der Mieter, in der Eigentümer, in der Kaufvereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer findet sich ein Passus von 3 Sätzen, die gar nicht erklären können, letzten Endes, was ich da genau genug bekomme. Ja, vielleicht macht es deswegen auch Sinn, dass wir uns jetzt anhören, was, weil das ja juristisch sozusagen nicht trennbar ist von dem planerisch-baulichen, dass wir uns mal anhören, den zweiten Blick auf dieselbe Medaille sozusagen aus Gerichtssicht, Juristensicht und Sachverständigensicht. Da gibt es nämlich auch Bewegung in puncto anerkannte Regeln der Technik. Da habe ich auch einen Einspieler vorbereitet zu, den wir uns gleich anhören. Und im Prinzip geht es darum, dass der sogenannte Baugerichtstag und auch eine Initiative im Sachverständigenwesen aus Bausachverständigensicht, maßgeblich ist da der Kollege Matthias Zöller, auch über den Begriff anerkannte Regeln der Technik diskutiert. Und zwar auch unter dem Gesichtspunkt, dass es streng logisch oder dass es eine unlogische Definition ist, anerkannte Regel der Technik überhaupt zu definieren oder definieren zu wollen, weil dadurch auch das letzten Endes passiert, was du gesagt hast, Lars, nämlich, dass etwas sich nicht verändern kann. Weil wenn die anerkannte Regel der Technik richtig sein muss, bekannt sein muss, dann heißt das, wenn eine neue anerkannte Regel der Technik eine alte ersetzt, dass die alte ja falsch war. Und das ist per se ja ausgeschlossen. Das heißt, die Definition, die wir momentan haben, führt zur Stagnation, aber auf jeden Fall zu einer zu langsamen Entwicklung. Und das betrifft ja dieses experimentelle Bauen, was du eben mal gesagt hast. Und deswegen nochmal eine Stellungnahme und Zusammenfassung aus Sachverständigensicht dazu.
Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind ein zentraler Bestandteil des Baurechts, jedoch ist ihr genauer Status häufig umstritten. Auf dem 9. Deutschen Baugerichtstag wurde erneut betont, dass anerkannte Regeln der Technik als rechtlicher Mindeststandard gelten, der im Werkvertragsrecht nicht unterschritten werden darf. Anders als oft angenommen, sind diese Regeln keine bindenden Gesetze, sondern technische Empfehlungen, die in ihrer praktischen Anwendung immer wieder zu Missverständnissen zwischen Technik und Recht führen. Ein wesentlicher Punkt der Diskussion ist die fehlende Verhandelbarkeit der anerkannten Regeln der Technik. Wer diese technischen Regeln als Mindeststandard im Bauwesen festlegt, entzieht damit der Auslegung und Anpassung jeglichen Spielraum. Dies führt dazu, dass Sachverständige, die ihre Bewertungen nur auf den anerkannten Regeln der Technik stützen, oft im Spannungsfeld zwischen den technischen Anforderungen und den rechtlichen Erwartungen stehen. Ein Beispiel hierfür ist die oft zitierte Vorgabe, dass Flachdächer mit einem Gefälle von mindestens 2% geplant werden sollen. Obwohl technisch geringere Neigungen in vielen Fällen ausreichen können, wird durch die strikte Anwendung der anerkannten Regeln der Technik eine abweichende Beurteilung rechtlich unmöglich gemacht. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass technische Empfehlungen keinen rechtlichen Charakter haben und daher nicht automatisch in jedem Fall als anerkannte Regeln der Technik gelten können. Empfehlungen sollten immer als Werkzeuge gesehen werden, die Planern und Sachverständigen zur Orientierung dienen, ohne dabei die retrospektive Bewertung bestehender Bauwerke unnötig einzuschränken. Letztlich sollen die anerkannten Regeln der Technik sicherstellen, dass Bauwerke für die vorgesehene wirtschaftliche Nutzungsdauer verwendungsfähig sind, auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist. Dies bedeutet, dass während der Planungs- und Bauphase gewisse Toleranzen möglich sein müssen, um übermäßige Kosten oder unnötigen Ressourcenverbrauch zu vermeiden. Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse des 9. Deutschen Baugerichtstags, dass die anerkannten Regeln der Technik zwar als Qualitätsmaßstab gelten, jedoch nicht als starres Regelwerk betrachtet werden sollten. Vielmehr müssen individuelle Gegebenheiten berücksichtigt werden, um eine technisch sinnvolle und wirtschaftlich vertretbare Lösung zu finden, die auch rechtlich Bestand hat.
So viel die Sachverständigen. Ich denke, das trifft auch das, was du eben sagtest, ne?
Ja, also ich finde das ein guter Ansatz, dass wir eine Praktikabilität bekommen, eine Umsetzbarkeit. Und am Ende des Tages heißt es doch Verstehen vor dem Handeln. Ich muss verstehen, was am Gebäude passiert. Und wenn ich verstehe, was passiert, kann ich auch dementsprechend handeln und bekomme eine Orientierung aus den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Und jetzt haben wir den Fortschritt. Es schreitet etwas fort. Es verändert sich etwas. Es muss dadurch aber nicht zwangsläufig dadurch besser werden. Die Retroperspektive, die eben angesprochen ist, wenn etwas funktioniert, dieses zu adaptieren und zu übernehmen, ist ja durchaus der richtige Ansatz. Aber wir müssen uns mit dem Verstehen, wie funktioniert ein Gebäude, welche Einwirkungen haben wir, was wollen wir vermeiden, müssen wir uns viel mehr auseinandersetzen. Und das ist im Grunde genommen auch der Ruf an die Bauschaffenden. Das ist vielleicht auch der Weg, den wir als Lehrende aus Wissenschaft und Forschung mit in die Lehre mit übergeben dürfen, dass wir die Komplexität reduzieren und dass wir Ansätze finden, dass wir den systemischen Ansatz wieder mehr verfolgen und auch mehr Beachtung schenken in dem gesamten Planungsprozess von vielleicht einer Leistungsphase 0 bis hin zur Leistungsphase 10, sodass wir dann auch ein funktionierendes Gewerk bekommen oder erhalten.
Klingt schon so nach dem Schlusswort, Lars. Ich glaube, das sollte es auch so halb gewesen sein, denke ich, weil du musst, glaube ich, gleich weg. Und ja, ich bediene mich mal bei einem Spruch früher aus dem literarischen Quartett. Wir sehen den Vorhang zu und viele Fragen offen. Finden wir unterm Strich, damit würde ich dann auch schließen wollen für heute, den vorliegenden Referentenentwurf für das Gebäude Typ E-Gesetz gut unterm Strich? oder nicht?
Naja, um einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2045 zu erreichen, brauchen wir nicht nur technologische Innovationen wie BIM, KI und digitale Zwillinge, sondern auch ein neues Bauen mit Verantwortung. Das heißt, Bauen muss wieder stärker an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und die Lehre muss sich den neuen Herausforderungen anpassen und die nächsten Generationen von Architekten, Ingenieuren, Ingenieurinnen, Stadtplaner, Stadtplanerinnen fit für die Zukunft zu machen. Und Bauen ist mehr als nur die Schaffung von Raum, es ist im Grunde genommen die Gestaltung unserer Zukunft. Und es ist unsere Verantwortung, Gebäude zu schaffen, die sowohl den Menschen als auch den Planenden gerecht wird. Und wir müssen weg von dieser steten juristischen Betrachtung und dieses in den Vordergrund zu stellen. Deswegen meine ich, dass wir über den Gesetzesentwurf Gebäudetyp E zumindest in die Diskussion kommen und dass es ein wichtiger Ansatz ist, dass wir uns damit wieder mehr beschäftigen. Also ja, ich finde es gut, dass wir diesen Gesetzesentwurf haben und natürlich muss er vereinfacht werden und natürlich sind auch die Bedenken, die aus den Verbänden kommen, dass wir neue Rechtsbegriffe haben, dass dieses dann auch wieder erst auf der juristischen Ebene vermutlich geklärt werden kann, durchaus berechtigt, aber ich würde gerne die Bauaufgabe, das Bauwerk wieder in den Vordergrund stellen wollen und dass wir ein Verstehen in den Vordergrund setzen, bevor wir uns mit juristischem Handeln auseinandersetzen.
Ich schließe mich dem voll an. Ich finde es gut, dass es jetzt mal auf dem Tisch liegt, weil dadurch wird es wieder zum Thema werden und ich finde es auch gut, dass Sachverständige darüber diskutieren, weil die auch ganz maßgeblich natürlich an der Urteilsbildung beteiligt sind. Damit danke ich dir. Ich würde einfach mal einen Schlussstrich ziehen. Wir werden es nicht abschließend klären können, aber ich hoffe, wir haben etwas Licht ins Dunkel gebracht unterm Strich und freue mich auf die Zuschriften. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen auf unsere letzte Folge bekommen und ermutigende Worte. Tatsächlich keine einzige negative Äußerung und das freut mich sehr. Lars, dir lieben Dank für deine wie immer kurzweilige, interessante, vielschichtige Beitrag zum sehr komplexen Thema. Ich hoffe, die Einspieler waren nicht zu viele und nicht zu kompliziert. Ich finde, die KI-generierten Stimmen, die das alle waren, werden immer authentischer, ehrlich gesagt. Wenn ich mich noch an den Anfang erinnere, finde ich das ja eigentlich schon sehr lebensecht, weil was da rauskam. KI wird sicher auch irgendwann mal Thema sein bei uns und ich darf Tschüss sagen und Lars, dir wie immer das letzte Wort.
Ja, erstmal vielen lieben Dank, lieber Martin, dass du dich wieder darum gekümmert hast, dass wir mit Fakten gefüttert werden und wir brauchen Fakten, damit wir aus Meinungen dann auch wieder Fakten werden lassen müssen. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich, je komplexer ein Gebäude ist, desto schwieriger wird es auch, ein Gebäude zurückzubauen und wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, etwas wegzulassen. Wenn wir weniger Energie brauchen wollen, dann bauen wir mehr Schichten und wenn wir weniger Schichten einbauen, brauchen wir wieder mehr Energie, mehr Technik. Und die Frage sollte eigentlich heißen, wie können wir etwas erst gar nicht bauen? Also was brauchen wir tatsächlich, das angemessene Maß? Und hier ist einfach Bauen vielleicht ein Ansatz, den wir gemeinsam verfolgen können und den wir auch an die Bauschaffenden oder zu den Bauschaffenden in die Diskussion bringen dürfen. Ich freue mich auf die weiteren Folgen. Ich sage vielen lieben Dank an dich für das interessierte Ohr unserer Zuhörer und dass sie uns ihre Zeit geschenkt haben. Vielen lieben Dank. Auf Wiederhören.
Tschüss.